erstens mal haben wir halt diesen Humor, der uns wahrscheinlich auch oft
den Kragen kostet. Jetzt hört mal auf, hört mit, mal eurem auf mit eurem Schmarrn.
Genau, genau. Den hören wir oft eigentlich, den Satz.
Das Gefühl möchte man immer wieder haben und das ist so ein leichter Suchtfaktor. Nee, ich hatte kein Ziel. Ich wollte auch nie immer Schauspieler werden und gar nicht und habe mich auch nie durchgekämpft und war... warst du auf einer Schauspielschule?
Nein, auch nicht. Haben es nicht genommen.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Und heute mit Christian Tramitz. Grüß dich, Christian.
Servus.
Schön, dass du die lange Anreise hier nach Regensburg
geschafft hast durch 84 Kreisverkehre.
Hast du das Gefühl, dass die Oberpfalz noch kreisverkehrdichter ist als die anderen Gemarkungen?
Also ich war mal in Spanien, da habe ich mir gedacht, das sind aber viele, aber das hat es jetzt mühelos getoppt, muss ich sagen. Vor allem, wenn man einmal falsch abbiegt, muss man ungefähr 100 Kilometer in die andere Richtung fahren,
nach Kam,
um dann erneut in einem Kreisverkehr falsch abzubiegen. Also, ja.
Jetzt bist du da.
Jetzt bin ich da, ja.
Ringelstädters Rendezvous heißt dieser Podcast. Ein Rendezvous ist es ja normalerweise so, ich weiß nicht, wann du dein letztes gehabt hast.
Pui.
Dass man sich vorstellen muss dem anderen.
Ja.
Deswegen musst du jetzt in kurzen Worten darfst du dich selber vorstellen.
Ich heiße Christian Tramitz, bin am 13.07.1945 im Krankenhaus des Dritten Ordens in Nymphenburg zur Welt gekommen und irre seitdem planlos auf dieser herum.
Und das hast du schön vorgestellt, ich bin interessiert an dir. Und du kriegst deswegen von mir natürlich ein Geschenk, das darfst du jetzt live aufmachen.
Ist das ein scheiß Knallbonbon?
Nein, und das wäre dann unser erstes Thema, über das wir reden. Mach's auf und du, ich glaube, du magst das Thema.
Ja, aha, aber mach's auf ist gut, das ist verpackt wie irgendein, sieht ein bisschen nach so einem Sprengstoff.
Ja, schaut es halt tatsächlich.
Ah, Wahnsinn, es sind Tennisbälle.
Ja, Tennisbälle, habe ich mir gedacht, schenke ich dir. Ich hoffe, das sind gute.
Ja,
ich bin ja kein Tennisspieler, aber ich habe gesagt, die sollen gute Tennisbälle.
Ich glaube, die Verpackung kann man nicht mehr benutzen.
Nicht mehr benutzen.
Ist jetzt vorbei. Ist vorbei. Sind gute, ja?
Sind gute.
Sind Championship. Ich sag, Firma darf man nicht sagen.
Nein.
Lieber nicht.
Nein, lieber nicht. Aber ich habe dir Tennisbälle geschenkt zur Begrüßung, weil ich weiß, dass du gern Tennis spielst. Und manchmal habe ich das Gefühl, du wärst am liebsten Tennisspieler geworden.
Ja, wenn das Talent ausgereicht hätte, wäre ich auf jeden Fall Tennisspieler geworden. Und ich bin auch ein Riesenbewunderer von Roger Federer. Und manchmal, wenn ich schlecht schlafe oder gut schlafe, dann träume ich, dass ich das wäre und mehrere ATP-Turniere gewinne.
Aber was ist es? Was macht Tennis für dich so faszinierend? Was ist es?
Eigentlich, dass man sich wahnsinnig auch ärgern kann, wenn man nichts trifft. Und ich habe auch schon, obwohl ich sonst nicht dazu zu Gewaltexzessen neige, ich habe schon auch Schläger zerdroschen. Aber nicht, wenn es um Punkte ging, sondern wenn ich mich selber geärgert habe, wenn du dann dreimal hintereinander ins Netz, dann denkst du, wie blöd kann man sein? Und was die Faszination genau ausmacht, weiß ich nicht.
Aber keine ist Ahnung. Es so, man hat, wenn du, auch wenn du Tennis spielst, ich habe ja schon ein paar Mal gesehen, man hat schon ein Gefühl, es hat auch eine ästhetische Kiste. Also dir gefällt das auch, wie das ausschaut, oder? Diese Bewegungen.
Du schleimst aber ganz schön.
Ja, aber du hast
ja,
hast einen ästhetischen.
Das stimmt.
Sonst wäre es ja nicht Federer.
Ja, hast recht. Sonst wäre es nicht Federer. Ja, also das Schöne ist, wenn man einen richtigen Ball trifft, aber ist, glaube ich, in jedem Sport so, dann hat das so einen ganz bestimmten Klang und der Ball geht auch in einem ganz bestimmten Tempo vom Schläger weg. Und das gefällt mir wahnsinnig. Das Gefühl möchte man immer wieder haben. Und das ist so ein leichter Suchtfaktor.
Hast du dann auch so, dass du so einen Fetisch hast mit so Schläger und so, dass das besondere Schläger sein müssen und immer wieder ein neuer? Oder du nimmst drei Schläger mit? Weil
wenn ich einen zusammengehauen habe, muss ich halt einen neuen kaufen. Sonst bin ich da relativ schmerzfrei, was die Schlägerwahl anbelangt.
Ich wollte heute nämlich mit dir jetzt mal nicht das immer besprechen, was du immer besprichst, sondern mal die Sachen so drumherum. Das zweite wäre nämlich das Segeln.
Ja.
Du hast irgendwann das Segeln angefangen.
Ich habe Segeln angefangen und zwar Eigentlich wird mir schlecht auf dem Schiff. Mir ist immer schlecht geworden. Ich glaube, da geht's dir ganz ehrlich.
Ganz, ganz schlimm.
Du hast mir mal eine tolle Geschichte von der Kreuzfahrt, die du quasi durchgespielt hast, erzählt.
Die habe ich durchgespielt und mein Highlight-Erlebnis, wenn ich das kurz anführen darf, war, als ich in den 11. Stock hoch, im 11. Stock stand vor dem Aufzug und der Aufzug ging auf und ein 9-jähriges Kind hab mich vollgespieben, aus dem Aufzug raus.
Hast du wenigstens zurückgespieben?
Nein, konnte er. In dem Moment konnte ich nicht. Sonst den 2 Wochen durchkotzt.
Schon leer gekotzt.
Aber da konnte ich
nicht. Nichts mehr.
Nein, war furchtbar. Also ich wäre wahnsinnig sicher und darum ist für mich keine Option.
Ja, also um das abzukürzen, mir wurde immer schlecht. Und dann hat mich ein Freund, wir waren irgendwo, ich weiß es nicht, Cluburlaub, glaube ich, wegen Kindern. Und der hat gesagt, du, fahr doch mal Katamaran mit. Und dann habe ich gesagt, na, mir wird schlecht. Da hat er gesagt, na, auf dem Katamaran nicht. Und es hat gestimmt. Mir ist nicht schlecht geworden. Und dann haben wir uns zusammen einen Katamaran gebrauchten, keinen neuen, gekauft. Und seitdem bin ich segelverrückt.
Aber das geht, du hast den ja am Starnberger See.
Ja.
Liegen, sagt man, liegen.
Ja, richtig, sehr gut. Hast dich informiert. Vorbereitet.
Und dann hat man dann so eine App, wo man dann jeden Tag reinschaut und sagt, heute ist ein guter Segeltag.
Oder genau.
Was sagt man da?
Windy heißt die, da sieht man, zu viel ist auch nicht gut beim Katamaran, weil der kentert dann und der überschlägt sich nach vorne und das ist nicht leicht wieder aufzustellen, haben wir alles schon probiert.
Aber ist es ein bisschen wurscht bei diesem Katamaran, also geht es einfach ums Segeln, es geht nicht um das Naturerlebnis, oder?
Null. Es geht rein, es ist ein Sportgerät, es geht rein um Geschwindigkeit und wir haben auch so eine App, wo man messen kann und wir sind bei, ich lüge jetzt, Vorsicht. wir sind bei knapp 20 Knoten, was ganz schön schnell ist, glaube ich. Auf dem Wasser ist das.
Wie rechnen wir das um?
Ja, das ist jetzt deine Aufgabe. Okay. Ich glaube 1,6 oder so okay. Mal.
Aber das findet immer am Starnberger See statt und ist immer im Kreis dann ein bisschen, oder?
Du meinst eine Regatta? Nein, hin und her auch, je nachdem wie der Wind ist halt. Ob es jetzt nach Seeshaupt
fährst. Hast du schon eine Regatta
gesehen? Ja, habe ich auch gefahren. In Saint-Barth sogar. Das ist die inoffizielle Weltmeisterschaft und ich bin vorletzter sind wir geworden. Aber da war ich nur Skipper, habe ich nicht gesteuert.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Skipper und einem...
Ja, der eine hat das Ruder und der andere macht halt das Gewicht, der muss ins Trapez und der muss halt schauen...
Ach, das ist der immer rumläuft,
der,
oder was?
Der Depp eigentlich okay. Auf dem Schiff, das ist der...
Aber ist das nicht der körperlich fitter sein muss?
Ja, ist bei uns nicht so.
Wie lange machst du
das schon? Im Idealfall, wie lange mache ich das jetzt? 5 Jahre ungefähr. Aber halt sehr leidenschaftlich und immer noch sehr schlecht, weil ich die einzelnen Bezeichnungen, da gibt es dann so viele Sachen, wo ich noch nicht so firm bin. Dann sage ich jetzt, sag halt, wo ich hinlangen soll.
Ja. Sagt das dann oder ärgert er dich und sagt weiter die Fachausdrücke?
Er sagt weiter die Fachausdrücke und wird dann immer drängender und wiederholt das ganz oft. Und das ist ja, wenn viel Wind ist, ist ja immer unter Druck alles. Und einer muss halt, das ist der Steuermann, der muss halt sagen, was los ist. Und der Vorschoter, wie man mich nennt dann, der muss halt folgen.
Und wenn das dann, also wie lange macht man das? Also wie lange seid ihr dann draußen auf dem offenen Wasser?
Es kommt drauf an, ob es uns umhaut oder nicht. Also je nachdem. Also wir kommen ja als Erste sehr, sehr selten ins Ziel, weil da gibt es Spezialisten und besser trainierte und richtige Segler, die das können. Und das sind dann schon mehrere Races, so 3 bis 4 am Tag. Und da ist man schon zwischen 3 und 4 Stunden unterwegs insgesamt.
Gibt es nachher so Rituale, wo man jetzt sagt, jetzt geht man dann ins Bootshaus und
ja, könnte so sein,
Golf.
Aber meistens friere ich so, dass ich sofort nach Hause unter die Dusche fahre und mir schwöre, nie wieder an einer Regatta teilzunehmen, bis es halt dann das nächste Jahr kommt.
Golfen hast du nie gemacht, gell?
Na, furchtbar.
Was findest du furchtbar am Golf?
Ich weiß nicht, ich habe es mal probiert. Ich habe null Faszination, gar Aha. nicht. Golfst du jetzt? Oder?
Nein, überhaupt nicht.
Nein, aber gar nicht. Ich bin auch mal mitgegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht Vorurteile, blöde, aber irgendwie fand ich es dann noch langweiliger.
Ich hab angefangen mal zu golfen
ja.
und habe auf der Driving Range, wie die heißt, Abschläge geübt, sehr ja. lange, intensiv und habe mir einen Ermüdungsrippenbruch zugelegt, ernsthaft.
Hast du es angezeigt?
Weil ich so oft im Boden reingehaut habe, scheinbar.
Sofort anzeigen.
Das war da in Waging am See.
Ja.
Und da hat am gleichen Tag hat einer mit einem Holz so einen weiten Abschlag am Ende von der Driving Range, war damals noch das Lokal vom Schubeck.
Ja.
Und er hat das Fenster eingeschossen vom Schubecksheim-Lokal.
Hätte er heute keine Probleme mehr, weil da kein Glas mehr ist an dem Fenster, wo jetzt ist.
So, jetzt haben wir die Themen wie den Sport in deinem Leben. Und dann habe ich ja mal, irgendwann hast du mich überredet, da zu so einer, zum Paddeltennis.
Ja,
was ist denn das eigentlich?
Das sind so Kautschukschläger. Das ist ein verkleinertes Tennisfeld.
Aber es ist ein bisschen wie Squash, oder?
Nein, man spielt es mit dem Tennisball. Und man kann es auch draußen spielen. Also man kann dann über Bande oder über die Glaswand, mache ich immer noch sehr gern. Brauchen wir aber eigentlich 4 Leute und die kriegt man meistens nie zusammen.
Weil es anstrengend ist.
Ja, weil zu zweit macht es keinen Spaß. Das kann man nicht da laufen.
Jetzt lass uns mal dann noch einen Sport, über den du reden magst, den du. Warum machst du eigentlich so viel Sport?
Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Weil ich muss mich immer irgendwie bewegen. Das ist so vielleicht Erwachsenen-ADHS oder sowas in der Art.
Aber war das schon immer, so, oder?
Ja.
Du warst immer sportlich.
Ich habe viel Sport gemacht, das stimmt. Ja.
Aber deswegen bist du halt auch noch fit.
Ja. Es geht so.
Naja, Entschuldigung, du bist schon noch sehr fit für dein.
Sag jetzt nicht.
Hohes Alter.
Das klingt immer richtig beschissen.
Hast du eigentlich einen Stress mit dem Altwerden?
Nee, irgendwie nicht. Irgendwie wirklich nicht. Also ganz, ganz ehrlich, man hört sich halt die ganzen Sprüche an. Ah, da kommt der alte Mann und der alte weiße Mann oder weise Mann oder wie es halt immer. Aber ich habe jetzt, mir ist es wurscht. Ich denke mir immer, meine Mutter ist noch älter, die wird jetzt bald 95 und ist auch noch im Schädel relativ fit. Und das finde ich gut.
Also gute Aussichten, glaubst du?
Gute Aussichten oder schlechte. Manche sagen ja, so alt werden ist gar nicht so lustig.
Aber vielleicht ist es ein Schlüssel, dass man weniger drüber nachdenkt und dann wird man es einfach halt.
Ja, man wird es einfach. Ja, genau. Wie ist es bei dir? Wie ist es wurscht, oder?
Ich habe jetzt tatsächlich um diesen 50er rum hatte ich schon das, was alle dann so eine Midlife-Crisis nennen, dass ich mir so denke, wenn ich jetzt nur mal ganz was anders anfangen wollen würde.
Dann hätte ich keine Lust drauf.
Genau, dann hätte ich keine Lust drauf und keine Energie und auch keine Kontakte.
Ja, man bleibt, das ist, man will da nicht mehr so ganz viel.
Ich hatte, jetzt fällt es mir gerade ein, weil wir beim Sport waren. Ich hatte die erste, also wo ich das mit dem Älterwerden und Krise kurz hatte, war, als es gab diese Übergangszeit, als die Torhüter plötzlich jünger waren beim Fußball als man selber.
Genau.
Und dann die Trainer. Und als die Trainer jünger waren als ich, dann dachte ich mir, scheiße, jetzt bin ich wahrscheinlich alt, auf eine Art.
Es fängt eigentlich an, bei den Ärzten hat es bei mir angefangen. Also wenn man sich irgendwas verschaut hat, im Krankenhaus war und dann war da so ein Junge und der hast dir gedacht, man hat auch kein Vertrauen, blöd, gemeinerweise.
Stimmt.
Na, der ist Anfang, Fuß nicht, der muss ja ganz frisch, muss er der. Dann ist der aber schon 10 Jahre, was weiß ich, Assistenzarzt gewesen. Ja. Also da ist es mir aufgefallen. Ich mir gedacht, boah, sind die jung geworden, die Ärzte.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist mir, glaube ich, das erste Mal aufgefallen, als mich in einem Straßencafé eine Bedienung gesiezt hat.
Oh, ganz schlimm, ja.
Dass man irgendwie denkt, so scheide ich jetzt als potenzieller Liebhaber wohl aus.
Ja,
bin eher
absolut
ein Freund vom Vater.
Genau, das ist nett. Und auch mit so einer leichten Ehrerbietung.
Mhm.
Sie wollen doch sicher Erdbeer und Vanille. So halt so alte Sorten. So wie Jopa. Schoko, Erdbeer, Vanille. Oder heiße Liebe. Mit Vanilleeis mit Himbeeren. Das haben sie immer noch. Das gibt es immer noch. Für besonders alte Leute haben sie das parat. Das weiß ich.
Okay, was gibt's eigentlich noch für alte Essen? Also so Gerichte, die es...
Jägerschnitzel, darf man nicht mehr sagen?
Doch, Jägerschnitzel
darf man ja noch. Sagen. Man darf nicht Jäger sind, jetzt hast du verwechselt.
Was gibt's noch, alte Gerichte? Königsberger Klopse.
Ja, schmeckt auch nicht. Da sind Kapern drin, mag ich nicht.
Magst du keine Kapern?
Lieblingsspeise der Piraten. Ganz schlechter Witz.
Was?
Lieblingsspeise der Piraten. Darf man nicht sagen. Das ist furchtbar. Das ist der schlechteste. Aber ich musste den loswerden. Der ist wirklich unterirdisch.
Aber kennst du den aus deiner Kindheit noch?
Weil den kenne ich aus der Kindheit.
Ehrlich, wir hatten solche Witze bei euch daheim.
Kari und Lucky-Witze.
Kari und der Lucky. Ja, natürlich, selbstverständlich.
Kari und der Lucky. Mhm. Es hat immer mit Irren zu tun gehabt. Kannst du dich erinnern? Mhm. In der Irrenanstalt.
Stimmt.
Ja. Es ist heute, da darf man sich wahrscheinlich auch
nicht mehr, oder? Mit Tieren, denen es nicht mehr gut ging nach dem Witz, habe ich das Gefühl.
Also Schildkröten und so.
Ja. Alte, also Gerichte, die aus der Mode gekommen sind. Was fällt uns noch ein?
Königsberger Rouladen.
Aber das ist schade, weil Rouladen
finde ich großartig. Finde ich auch gut. Wenn man nicht gerade den Faden dann im Hals hat oder das Steckerl, mit dem die zusammengesteckt werden.
Ich war mal in einem Lokal, da gab es Rouladen und dann habe ich nachgefragt, wo denn der Spieß sei.
Dann haben die gesagt, ja.
Das machen sie nicht mehr.
Dürfen sie nicht mehr, verboten nein, wahrscheinlich.
Nein, nicht verboten, sie haben es freiwillig wohl
kommt
eingestellt.
Aus Brüssel.
Weil jemand tatsächlich sich denn in den Gaumen gesteckt hat, den Spieß. Jetzt haben sie es, machen sie es mit diesen Fäden.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch nicht gut.
Ja, was ich halt viel schlimmer finde, weil
Darmverschlingung ist
knäulich nix. Dann ja, den drin verschlucke ich mich.
Ja, ganz schlimm. Was gibt's? Bist du immer noch bei alten Gerichten?
Alte Gerichte.
Kartoffelpuffer. Finde ich auch mit Apfelmus. Das ist meistens wie so Bretter geworden. Die Kartoffel,
ja,
kann sich erinnern.
Ja, natürlich.
Kartoffelpuffer und dann so schlechtes Apfelmus drauf. Das hat wie Holzbrett mit irgendwas Verdorbenem geschmeckt.
Und hast du, Apfelmus ist ja das eine,
ja,
und Apfelkompott,
ja,
ist schön, ja, das andere, weil das kann ich nicht,
nein,
kann ich nicht essen.
Nein. Auch noch dann Zimt dazu, dann ist ganz
diese
aus.
Konsistenz von Kompott ist mir wirklich...
Das Wort ist schon so blöd. Kompott.
Kompott.
Wer hat das erfunden? Wo kommt das her?
Das war ein Komplott.
Ja, aus irgend so was Französisches. Oder?
Ja, Kompott. Gut, jetzt wollen wir doch mal über dich als Künstler reden und ganz am Anfang anfangen,
ja,
weil nicht nur das mit dem Tennis wärst du gern geworden oder wäre Option gewesen in deinem Leben, sondern das mit der Geige. Du hast Geige gelernt und zwar richtig.
Ich habe Geige gelernt, ja. Aber das ist auch eine sehr tragische Geschichte, die mir da passt. Ich zähle jetzt nicht die Geschichte von Anne-Sophie Mutter, die habe ich zu oft erzählt.
Ja.
Ich bin zum Konservatorium und habe einem Geigenlehrer, einem ungarischen Geigenlehrer, was vorgespielt und habe wirklich viel geübt dafür, also was ich sonst selten tue, und habe dem vorgespielt und hat mich ganz lange angeschaut. Danach hat nichts gesagt und hat nur gesagt, Technik total versaut. Hat mich dann aber trotzdem genommen, aber hat mich nicht direkt, sondern seine Tochter hat mich übernommen und die hat mir Geigenunterricht gegeben in dem Schlafzimmer des Vaters. Und das Fatale war, die sah so dermaßen Bombe aus, die Frau, und die saß immer auf dem Bett und ich habe meine Sefcik-Etüden, und ich immer mit so halb geschlossenen Lidern wie so ein Insekt hat die mich angeschaut. Und da habe ich irgendwann keine Nerven mehr gehabt und mir gedacht, die Karriere, das lasse ich jetzt lieber. Also das war im Sendlinger Tor, in einer ganz kleinen Wohnung, im Schlafzimmer hat die mich unterrichtet, so 5-6 Mal. Und ich habe an alles gedacht, nur nicht ans Geigen, wenn ich die angeschaut habe.
Aber hatte ich Geigenmusik ist ja wirklich klassische Musik,
ja,
in erster Linie.
Ja.
Bist du mit klassischer Musik aufgewachsen?
Nur mit klassischer Musik, ja, total.
Also ja, ich ja auch.
Da gibt es ja wenig, also zu meiner Zeit zumindest gab es dann Martin Nu oder so ein bisschen an, oder Béla Bartók, was so ein bisschen
Bartók
an.
Bartók war eigentlich Bartók das Modernste, das was man gekannt
genau,
hat.
Genau, danach Hindemith,
ja, ja,
wunderbare Nummer vom Volt übrigens, gab es auch noch, aber das hat mir so richtig nicht gefallen. Und ich habe gerade, bevor ich hergefahren bin, habe ich mir noch auf dem iPad zum Paganini-Konzert die Kadenz von einem Philipp Hirschhorn, hieß der. Und das ist einfach, da schaut man zu und denkt sich, das ist, sowas kann man nicht spielen, das geht nicht. Und jeder Ton sitzt und das ist so toll. Und also die Faszination hat es für mich nicht verloren, aber es ist halt absolut unerreichbar. Und ich hätte nie da eine Chance gehabt als Solo-Violinist.
Und dein Bruder Ist aber einer, der ist erster der ist Geiger.
Der ist Konzertmeister bei den Wiener Symphonikern. Jetzt ist er gerade pensioniert worden.
Hat er ehrlich?
Stolz. Ja, und der Hund ist jünger als ich.
Und was macht dann jemand wie er jetzt?
Der spielt immer noch den ganzen Tag Geige, hat sich jetzt selber Gitarre beigebracht und spielt so Jazz, also was ich gar nicht aushalten kann, so knapp an der Free-Jazz-Grenze, aber es ist wohl genial, sagen...
Die es machen.
Die es machen, sagen, das wäre ganz was Tolles.
Aber war das mit dem, war das für dich eine Enttäuschung, dass das, weil da hast du ja früh investiert in die Geigerei. Geige ist echt ein Instrument, das dauert lang, bis das klingt, und dass man es dann wirklich gut kann, dauert es noch länger.
Das stimmt, aber ich habe mich immer irgendwie durchgelogen. Also die richtige technische Finesse habe ich nie drauf gehabt. Das war, also, und ich habe es auch im Unterbewusstsein, weiß man, ui, da kommst du nicht hin. Also an eine Klasse von einer, was weiß ich, Anna-Sophie Mutter oder Jascha Heifetz oder Oestrach oder wie sie alle heißen, da ist einfach ein Riesengraben dazwischen, und das hätte ich nie geschafft.
Aber hast du das jetzt beim Schauspielen nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Das ist interessant, oder?
Null.
Weil das haben wir jetzt bei allen anderen Sachen, hast du es eigentlich, dass du sagst, ja, nein, das ist weit entfernt, ja, das kann ich eigentlich nicht gut. Aber ja, beim Schauspielen hast du es gar nicht.
Na, da hatte ich früher, und irgendwie denke ich mir, das ist auch ein wahnsinnig ungerechter Beruf, weil das, manche können das, manche gehen 4 Jahre auf die Schauspielschule und kriegen es nicht hin. Also das, ich glaube, es ist nicht zu erlernen. Jetzt werden mich viele Pädagogen steinigen, aber ich bin immer noch der Meinung, das ist einfach so ein Ding, das hat man drin. Klar kann man es trainieren und besser werden, immer, und sich was abschauen, aber ich glaube, so richtig lernen geht nicht.
Ich habe immer das Gefühl, je länger ich das mache, dass man dieses Spielen, das drinsteckt in diesem Schauspielen, dass wenn man das zulassen kann, also wenn man jemand ist, der sagt, scheiß buchstäblich auf Ausbildung, auf alles, aber ja, ich will jetzt spielen.
Genau.
Wenn man sich in diese kindliche, alberne, kindliche Grundposition zurückbeamen kann, ja, dann geht's eigentlich.
Dann funktioniert's. Ich glaube, sobald es verkopft wird, sobald man darüber nachdenkt, und jetzt kommt die Stanislavski-Methode oder die, jetzt gibt's
Method
eine Method oder Glasner-Methode oder wie das alles. Bis mir das einer erklärt hat, da geht zu viel durcheinander bei mir im Schädel, dass ich mich da immer auf den Bauch verlasse. Aber da muss man auch erstmal draufkommen, dass man das zulässt. Das hat man ja nicht am Anfang. Am Anfang denkt man immer, man muss eine bestimmte Technik, Methodik, Atmung. Ich weiß heute immer noch nicht, was Stütze ist. Weißt du das?
Ja, ich weiß, was es ist.
Ja, das klingt sehr gut.
Dass man von unten den Bauch kurz anhebt, ja, um im Raum, im Brustkorb, zu vergrößern.
Ja.
Das scheint die Stütze zu sein.
Klingt fantastisch, mein Lieber.
Ja, danke. Aber wenn wir jetzt so weitersprechen,
schlafen die Leute am Mikrofon.
Atemnot kriege ich halt. Deswegen kann ich das nicht. Ich kann so Techniken nicht, weil ich mich dann nur auf diese Technik konzentriere.
Genau,
das ich kann das andere dann nicht mehr. Ja. Ich klinge dann lustig.
Ja, ja.
Na toll.
Kurz. Kurz. Bis du hyperventilierst, und dann genau, ist halt vorbei.
Aber als das losging bei dir mit der Schauspielerei, da war das, hast du da ein Ziel gehabt? Also wolltest du spielen können wie Gründgens?
Nein, um Gottes Willen.
Oder wie Heinz Rühmann oder wie Bud Spencer?
Ja, eher. Der andere war eher mein Vorbild.
Terence Hill.
Das fand ich schon toll. Das ist schon super. Der sah auch richtig gut aus. Also so,
und immer noch. Ich habe den vor kurzem erst wieder gesehen.
Fantastisch. Ja. Nee, ich hatte kein Ziel. Ich wollte auch nie immer Schauspieler werden und gar nicht. Und habe mich auch nie durchgekämpft und war... warst du auf einer Schauspielschule?
Nein.
Auch nicht.
Haben es nicht genommen. Du warst, glaube ich, 2 Wochen, soweit ich informiert
bin. Ja, nicht ganz. Ungefähr 10 Tage. Und zwar nur deswegen, weil die Oma meiner damaligen Frau, die hatte eine Schauspielschule, und da konnte ich halt kostenlos hingehen, aber dann so nach 10 Tagen habe ich gedacht, na, das, ich mag jetzt nicht mehr den Baum spielen oder irgend sowas.
Und dann hast du gar nie mehr, also auch keine so Workshops gemacht, so
Schauspielworkshops
auch nicht?
Nein, ich bin nicht auch nach Amerika zu einer Schauspielschule mit so ganz langen Namen, Method Acting Working, und da war auch, was weiß ich, der Brando war da, ja. Gut, aber ich glaube, der wäre auch ohne das was geworden, denke ich mir immer.
Und dann hast du einfach angefangen.
Ich habe angefangen, aber eigentlich mit Synchron angefangen. Und da war ganz klein, da vorne ist einer oder haltet ihn oder jetzt aber los. Also so Sätze, so kleine Sätze. Aber ich habe zum ersten Mal Geld damit verdient. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Dann wurden die Rollen größer und auch manchmal die Verzweiflung, weil... ich kann mich an einen grauenvollen Satz erinnern, den habe ich heute noch im Kopf, den ich nicht rausgebracht habe. Da saß ich in einem Hubschrauber als Soldat und müsste runterbrüllen, da unten, das ist Renfrews Strandgrundstück mit der Grapefruit-Plant. Grapefruit, ich kann es heute nicht. Hundertmal da unten, das ist Renfrews Strandgrundstück mit der Grapefruit. Nee, Christian, das war unsauber. Irgendwann habe ich das Buch gegen die Leinwand gehauen und habe gesagt, leckt's mich am Arsch mit eurem Renfrew. Ich kann's nicht. Dann haben sie den Satz irgendwie geändert. Renfrews Strandgrundstück mit der Grapefruit-Plantage. Ja, jetzt ging's. Aber das war die halbe Geschwindigkeit. Oder sag einfach mal, schnell häng ihm den Umhang um. Sag's mal.
Häng ihm den Umhang um.
Schnell häng ihm den Umhang
um. Häng ihm den Umhang um.
Sehr gut.
Sehr gut.
Schick dich häng sofort.
Ich kann synchron gar nicht. Nein. Das ist auch was ich, deswegen bewundere ich so.
Ja.
Ich kann das, was man können muss beim Synchron, dass man dem zuschaut und aber nicht schaut, was er macht, sondern nur das, was er spricht.
Ich glaube aber, dich stört, dass du das genauso machen musst, wie der Depp das da oben
macht. Genau, das macht mich fertig.
Ich gebe dir einen Tipp. Für dich das Allerbeste: anhören, nur anhören, Augen zumachen und dann nach dem Pieper, draufsprechen einfach. Die Melodie, nur die Melodie und den nicht anschauen. Dann geht's.
Okay. Ja. Ich hab das ein, zweimal probiert und habe mir gedacht, das kriege ich nicht hin. Ich schaue dem zu, dann kritisiere ich den auch gleich und denke mir, was spielt er nicht so blöd? So, dann denke ich mir, so redet man doch nicht. Also dann kommt die ganze Palette. Ja. Bis ich da mal dran bin, habe ich den schon fertig.
Und dann noch eine andere
durchanalysiert.
Sprache. Geht überhaupt.
Andere Sprache.
Und so Franzosen oder Spanier, da wird es wirklich schwer, weil die reden so irrsinnig schnell. Und das passt im Deutschen einfach nicht.
Ja, wobei es gibt schon auch im Deutschen Leute, die sehr schnell gesprochen haben. 1, 2 oder 3, den Film kennst du denn noch?
Ja.
Da habe ich letztes Mal durch Zufall habe ich den
Horst Buchholz.
Ja, genau. Habe ich den gesehen. Dann dachte ich mir, Wahnsinn, nach 20 Minuten ist der Text für eine ganze Serie heutzutage fertig gesprochen. Das ist aber Wahnsinn. Nur blablabla.
Das haben sie drauf gehabt, das stimmt.
Das war aber, was war das? 50er Jahre, 60er Jahre. Mit was für Filme bist du aufgewachsen?
Also mein erklärt ist immer noch To Be or Not to Be. Lubitsch, das ist einer meiner All-Times-Favorites und das hast du ja schon erwähnt. Bud Spencer, Terence Hill. Rechte, linke Hand des Teufels. Hier freust du für ein Halleluja. Stundenlang das nachgesprochen und nachgespielt.
Und auch diese Art, jemanden zu versohlen und ihn am Leben, also was mich immer fasziniert hat, ist, dass die immer weiter gelebt haben.
Ja,
geht eigentlich nicht.
Ja, das ist eher so was Zeichentrickmäßiges eigentlich. Aber so Coyote-Karl, der auch 400 Meter abstürzt und dann auch auf Briefmarkengröße und dann einfach weiterlebt.
Aber kannst du zum Beispiel das jemanden zu vermöbeln, dass es so ausschaut? Und also das muss man ja können. Bud Spencer, der hat ja die nicht alle verdroschen. Das muss er immer kurz vorher aufgehört haben, oder nicht? Weißt du?
Vielleicht hat er sie wirklich alle. Ich glaube, da gab es auch viele, die sich gerne von ihm verdroschen lassen. Nee, also ich kann so bestimmte Technik, das macht mir auch Spaß, weil es ja mit Bewegung zu tun hat. Also dass man vorbeihaut und dann das Reagieren, also geschlagen werden, ist in dem Fall lustiger, als selber zuzuhauen. Wenn das dann gut ausschaut mit dem entsprechenden Soundeffekt, und das ist das Allerwichtigste, dann macht das schon auch Spaß. Ich kann mich erinnern, dass du eine wunderbare Stunt-Szene...
Nein, es war so klar, dass ich wollte gerade eingrätschen.
Du warst irrsinnig stolz drauf und hast gesagt, ich habe meinen Stunt selber... Du bist über ein Auto gerollt, aber das...
Es war so. Es hieß, also ob ich einen Stunt selber machen will, als Yazid, damals noch Hubert Unstaller. Dann habe ich gesagt, ja, klar, was muss ich machen? Ja, über ein Auto abrollen. Also eine Flucht laufen und dann gegen Auto das Auto laufen und drüber fliegen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Folge heißt, damit man es verifizieren kann.
Aber die heißt,
ich bilde mir
Hannes
ein,
fliegt übers Auto.
Ich bilde mir ein,
einer flog übers Kuckucksnest.
Man sieht die Matte. Ich glaube, anders ging es nicht.
Du warst aber irrsinnig stolz und dann habe ich mir die Szene angeschaut und dann habe ich gedacht, wieso haben die das in Zeitlupe aufgenommen? Unfassbar langsam, aber in sich stimmig aus. Also es war...
Ich glaube, es war in erster Linie ein Fehler, das so gemacht zu haben. Dein Spott war mir offensichtlich bis heute sicher. Und zum Dritten sieht man genau daran, dass so ähnlich wir uns in vielen Sachen sind, ich mit dieser Bewegerei, vor allem wenn der Kamera läuft, gar nichts anfangen kann.
Nein, das war nicht da.
Mich stresst es total.
Nein, Hannes, du hast einen Schraubenzieher und tust an dem Radelschloss rum. Kommst du sofort? Nein. Warum kann ich nicht einfach eine Zigarette rauchen oder im Sofa sitzen?
Naja, aber wenn man die Szenen dann anschaut, wo man sich denkt, das sind die Guten mit mir,
hast du immer geraucht.
Dann sind es die, das wo ich nichts mache.
Ja, ja. Sehr, vollkommen gut.
Am besten bin, wenn ich
nichts mache. Wenn du nichts machst, ja.
Das ist wirklich
vollkommen,
so.
Es ist vollkommen richtig. Und daran sollte man sich auch halten. Ja, auch diesen scheiß Autoren mal sagen, ich soll nicht immer so dummes Zeug
reden. Jetzt habe ich halt diesen einen Stunt damals, wobei ich hatte ja noch, das weiß
aber
ich
der
noch,
hatte
ob,
auch was.
Ob ich dir das erzählt habe, dass ich mal, ich glaube, es war Balko oder irgend so eine
du
RTL.
Hast bei Balko mitgespielt.
Ja, da haben sie einen Brauch, der davonläuft.
Der gut über Autos fliegen kann.
Und das haben wir in München gedreht, was eigentlich Köln war, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Auf jeden Fall musste ich fliehen und in die U-Bahn, also ne, aus der U-Bahn raus. Also wurde verfolgt und bin aus der U-Bahn raus und zwar am Marienplatz. Und dann haben die mich aber immer schon an der Treppe gehabt.
Und dann, hast du gesagt, lass uns doch in die U-Bahn reinfliehen.
Dann haben sie gesagt, das machen wir es anders. Das war wirklich die volle Härte. Wir machen es jetzt anders, damit es schneller geht. Soll ich ganz rauslaufen, einmal um den Brunnen.
Am Marienplatz, um den Brunnen.
Am Marienplatz, dass die Szene in Ruhe abdrehen können, wie die mich verfolgen und dann soll ich wieder ins Bild laufen.
Quasi. Aber eigentlich die Schuld der Verfolger, weil die hätten ja so tun müssen, als wärst du schneller.
Ja,
also
aber
hast du überhaupt keine Schuld.
Das ging nicht. Ich glaube, die waren ja so bepackt mit Uniformen und so Kampfdinger.
Trotzdem aber schnell.
Trotzdem viel schneller.
Falscher Ehrgeiz, absolut. Das ist...
Du, jetzt wollen wir trotzdem mal über dieses Ding da reden, das wir jetzt schon so lange machen. Ich glaube, jetzt ist jetzt tatsächlich das 13. Jahr.
Bist du sicher?
Ja, hast zwei.
Du recherchiert?
Nein, 14. sogar. Also,
ehrlich?
Wahnsinn. Weißt du noch, wie es angegangen ist?
Ich weiß, dass wir eigentlich keine Serie drehen wollten, sondern eigentlich einen Film gemacht haben.
Genau.
Und dann kam irgendwann der BR und hat gesagt, also Film wäre jetzt blöd, aber Serie wäre...
Nein, das war nicht der BR.
War das nicht der BR?
Das war der MDR.
Der MDR, ja.
Das waren doch die ersten zwei Staffeln, waren doch mit dem Deutschen Rundfunk.
Richtig.
Weil, glaube ich, der BR mit München 7 schon in dieser Vorabendnummer war und der MDR hatte nichts.
Stimmt, die hatten nichts, da haben wir Glück gehabt. Und dann haben sie den auf jeden Fall den 90er, also den 90-Minuten-Film zerschnitten und haben irgendwie...
Zwei Folgen daraus gemacht.
Genau. Ja. Und ich weiß noch, da war ich bei der Pressevorführung und da war ARD-Oberin, die haben gesagt, naja, also das ist schon sehr schräg und spitz und wir geben dem Ganzen nicht so viel Chancen. Aber uns so persönlich gefällt es ganz gut. Und ja, da waren ja noch 10 andere Formate, glaube ich, am Start. Und
ja,
wir
genau.
Dann irgendwie haben sie uns dann die Zuschauer.
Und jetzt ist es ja aber basierend, wer es nicht wissen sollte, auf dem grundsätzlich Hubert Unstaller, auf diesen Sketchen Land der Berge bei Dramits and Friends. Und ich kann mich nur erinnern, dass es ein vor dem Piloten gab so eine 20-minütige, um das vorzustellen,
Präsentation,
quasi. Und da habt ihr noch so geredet, wie... Bei Land der Berge, wo man euch nicht verstanden hat.
Ja, aber ich glaube, das hat eine Halbwertszeit von genau 2,5 Minuten, so lang wie die Sketche sind. Und der Plan war dann, dass man einen ganzen Film mit, ich glaube, nach 5 Minuten hätte jeder abgeschaltet und gesagt, das sind Geisteskranke. Aber 2 Minuten ist es lustig. Das geht dann wieder. Da funktioniert es.
Und hast du aber das gedacht, dass das, das war ja das, wo ich mir nicht vorstellen konnte, ganz am Anfang, dass man jetzt aus zwei so wirklich rein komischen Figuren, also wie die beiden waren bei Land der Berge, zwei Rollen hinkriegt, die so eine Serie tragen müssen, ja. Also als Figuren.
Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. ich hätte keine Ahnung, ob das funktioniert und hatte auch gar kein Vertrauen, dass ich mir gedacht habe, ja, also, ich weiß es nicht. Die sind aus einem, eigentlich aus einer Sketch-Ding entstanden. Gut, da muss man auch sagen, da hat der Produzent auch einiges dazu getan, dass das dann auch in eine Form gegossen wird. Aber ob das funktioniert, du weißt es ja nie vorher. Und ja, da habe ich es als allerletztes gedacht, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Ich hatte eigentlich was ganz anderes vor.
Ja.
Die nächsten 13 Jahre.
Ja. Ja, das hat sich dann so durchgewurschtelt. Dann ist es ja immer eine Frage der Quote, ob die noch stimmt. Aber irgendwie waren die Leute, glaube ich, weiter als die Redakteure. Was ich öfters erlebe in letzter Zeit, dass die denken, na, das ist zu abgespaced, das ist zu spitz. Gar nicht. Die Leute sind schlauer, als man denkt. Oder die haben... Die nehmen das besser auf.
Jetzt hast du da mit Helmfried, die Geschichte ist bekannt, ihr wart miteinander in der Schule, das wollen wir jetzt nicht alles wieder aufdröseln, aber dann hast du so viele Jahre ja jeden Tag mit dem Helmfried gedreht und gearbeitet.
Ja.
Und hattest aber, war das eigentlich von vornherein klar, dass deine Rolle diese, also dass er diesen Clown quasi, der da vorne agiert, hauptsächlich gibt und du eigentlich in jedem Bild eigentlich der Beruhigendere bist, weil du warst ja schon jetzt bei Bully Parade und so auch einer, der ganz vorne viel gehampelt hat. War das klar oder war es einfach nötig?
Ich glaube, das hat das ist so eine leicht optische Vorgabe, weil das Gesicht vom Helmfried, sagen wir mal so.
Das Gesichtskino.
Ja. Genau, ja. Der Helmfried macht sehr viel mit seinem Gesicht und er hat auch ein sehr, sehr, sehr charakteristisches Gesicht, wobei meins dann eher, aber das ist immer die Spielweise, die bei mir schon immer so, wurde übrigens sehr hart kritisiert am Anfang, ja, der hat ja gar nichts, der Hupsi, also dieses trockene, eigentlich wenig Spelastikartige, das wurde auch, ja, der braucht doch auch irgendwas, vielleicht könnte er einen Fuß abhaben oder... Ja, das war ja mal modern, dann hat dann plötzlich hat ja jeder einen Arm weniger gehabt oder zumindest Alkoholproblem. Mhm. Das ist einfach gängig gewesen. Ja. Es war dann zu viel. Und das hat sich nach und nach durchgesetzt, weil da war ich dann beharrlich. Ich habe gesagt, nee, ich werde das nicht ändern. Ich werde das weiter so spielen. Und irgendwann haben es dann auch...
Aber das ist schon... auch so geblieben dann. Da dachte ich mir dann so, als dann Hubert Ohnestaller losging und dann der Gierwitz quasi diese Rolle des
Schachtelteufels.
Ja, Schachtelteufel, genau.
Ja.
Musste der das ja fast so machen, also noch mehr so, damit du überhaupt in deiner bleiben kannst. Weil du hättest den ja jetzt nicht ändern können. Der hätte jetzt nicht einfach ein menschenfreundlicher, gute Launebär werden können, der Hupsi.
Nee, aber du kennst ja Michi Brandner. Der ist ja, sagen wir mal, Spiel und wahres Leben sehr nah beieinander.
Ja, das stimmt. Aber ich hab mich jahrelang gefragt, ob er deswegen den Gierwitz so gut spielt, weil er so viel so ist, oder ob er mittlerweile so ist, weil er den Gierwitz spielt.
Ich glaube, das ist wirklich eine Mischform inzwischen geworden. Also wenn ich diese Autofahrszenen mit ihm habe, du weißt gar nicht mehr, ist er jetzt noch Gierwitz oder ist er schon wieder Brandner, wenn beispielsweise eine Fliege im Auto ist. Dann haut der mit allem, was er findet, haut er mit voller Wucht. Also ich habe schon gedacht, die Frontscheibe fliegt raus, weil er einfach in dieser Gierwitz- oder Brandner-Rolle, man weiß es nicht, so drin ist, dass er nicht mehr rauskommt eigentlich.
Wie lange glaubst du, machen wir das noch? Einfach nur so ein Gefühl?
Wir
wissen ja nichts, wir haben ja jetzt keine Verträge, also nicht, dass jetzt jemand meint, wir reden da
überhaupt nicht.
Wir haben keine Ahnung.
Nee, es kann,
aber was
morgen
glaubst,
kann's vorbei
was sein. Glaubst?
Ja, ich weiß nicht, ich überlege halt immer, wer länger durchhält, wir oder das Auto. Also es könnte auf dem Remis irgendwann raus, weil das Auto noch fährt.
Das ist fährt ja nicht mehr, also Entschuldigung, letzten Male, wenn er zur Radlinger diese Auffahrt rauf muss, denkst du, jetzt war es endgültig.
Ja, man weiß aber nicht, es ist so viel kaputt, dass es wieder hält irgendwie. Aber ich meine, der Helmfried als Fahrer, muss man sagen, hat wirklich jeden Randstein konsequent immer mitgenommen. Und das hat ihm das Auto irgendwie dann doch verziehen. Weil es rennt noch. Es funktioniert.
Ja, ja, es funktioniert. Also so, machen wir es so, oder wie? Wenn das Auto hin ist, dann hören wir auf, oder was?
Ja, genau.
Das ist eigentlich ein guter Plan.
Ist dann ein Zeichen vom Himmel, oder was?
Ja, ja.
Sagt, wer stirbt zuerst? Das Auto oder wir?
Jetzt hast du das große Glück, sagst du zumindest immer, mit dieser Serie, weil du in all diesen Jahrzehnten, wo du viel rumgereist bist zum Drehen, jetzt was hast, was da ist, wo du wohnst. Und ja, du kannst ja wirklich manchmal zu Fuß,
das stimmt,
aufs Set gehen.
Ja, es ist ein wahnsinniger Luxus. Und
das ist schon toll, oder?
Es ist toll und solange wir, sage ich jetzt mal, also gerade wir beide, ja, noch so viel Spaß haben, wie wir haben. Und das ist wirklich, das kann man gar nicht beschreiben, wie lustig das manchmal ist.
Nein,
das Weil wenn man es jetzt beschreibt, dann klingt es blöd.
Es ist affig. Ja. Nein, es ist tatsächlich ja immer so, dass ich, wenn ich hinfahre und weiß, wir haben, also ich muss gestehen, dass ich immer am Drehplan schaue, ob wir viel miteinander haben.
Ja.
Und dann geht es mir schon gut.
Ja, mir auch.
Und dann haben wir halt diesen Humor, der uns wahrscheinlich auch oft
den Kragen kostet. Jetzt hört mal auf,
hört mit eurem Schmarrn.
Genau,
den hören wir oft eigentlich, den Satz.
Ja, also im Verhörraum zum Beispiel eigentlich immer, weil da so wenig Sauerstoff ist.
Ja.
Da kriege ich Lachflashs aus wirklich nichtigsten Gründen. Und wenn dann alle ungeduldig werden, Christian, wir wollen alle nach Hause, dann ist Ausland ist wie in der Schule,
ja, genau,
dann wird es immer schlimmer und man fängt immer mehr an zu lachen.
Also dir macht nach wie vor Spaß.
Ja. Obwohl man schimpft und schreit und sagt, scheiß Bücher und das, alles blöd. Aber unterm Strich, sage ich mal, haben wir den größten Luxus, den man eigentlich haben kann.
Jetzt hast du aber natürlich, was jetzt für einen Schauspieler immer, das war ja auch beim Helmfried tatsächlich ein bisschen, ja, so der Punkt, dass er so gesagt hat, nach 7 oder 8 Jahren, er will doch andere Sachen spielen und eigenes Soloprogramm und was er alles eben jetzt macht. Bei dir habe ich manchmal das Gefühl, du kümmerst dich schon, dass es noch andere Sachen gibt, damit es nicht, ja, irgendwie abstumpfst.
Ja,
so,
stimmt.
Aber auch nicht zu viel, weil es dir irgendwie taugt da auch viel nicht. Und so, ja, habe ich das Gefühl, da auch viel Sachen gar nicht.
Es ist halt die Faulheit auch. Wenn man denkt, ich habe ja parallel auch mal eine Serie gemacht mit dem tollen Namen Schwester. Mhm. Den Rest habe ich verdrängt.
Und der lief schon im Fernsehen, jetzt nicht irgendwo in so Portalen.
Nein, das war richtig fern.
Also Schwester.
Ja, nein, um Gottes Willen. Und da irgendwann langt's dir dann, wenn du zum 50. Mal mit Verspätung am Flughafen und dann wieder hin und wieder zurück und wieder hin. Und mein, das Hubert mit ohne Star, ich meine, da hast du einen Haufen Drehtage. Jetzt haben wir noch einen 90er gedreht,
ja, ja,
auch noch. Du bist Hubschrauber geflogen. Erzähl es mal, wie es war.
Also, Ich sage zu diesem Hubschrauber-Ding Folgendes. Es ist ein bisschen wie auf dem Wasser bei mir. Ich habe nämlich mir wird nicht nur sehr schlecht, sondern ich habe wahnsinnige Höhenangst. So. Dann bin ich in diesen Hubschrauber eingestiegen und dann hat er mich wirklich, wir hatten Glück mit dem Wetter, es war ein toller Tag. Dann hat er mich so begleitet und war sehr verständnisvoll. Und ich habe mir erlaubt zu sagen, wenn mir irgendwie schlecht wird, dann breche ich ab, dann müssen wir das halt irgendwie am Boden drehen, dann geht es halt nicht anders so. Und dann waren wir da oben und dann fand ich es aber plötzlich unfassbar super. Dann sind wir so an dieser Benediktenwand da entlang und auf einmal sagt er zu mir, magst fliegen? Und ich so...
Hätte ich mit einem klaren Nein geantwortet.
Nee, und aus irgendeinem Grund ist es die Höhenluft, ich weiß
Irrsinn.
Nicht. Irrsinn, habe ich gesagt. Ja, was muss ich machen? Dann hat er gesagt, du nimmst nur dieses Steuergerät und darfst es halt nicht so heftig bewegen. Also das ist ja... Das darfst du nur ganz leicht bewegen, sonst macht der gleich Riesenbewegungen und also so, schaut dann wirklich spektakulär aus, ist aber unangenehm. Und dann habe ich aber gedacht.
Wie geht denn der Looping?
Na, ich habe gedacht, das ist wie in der Fahrschule, dass der immer in. Dass das gar nicht stimmt in Wahrheit.
Ja, ja, ja.
Ich dachte, das stimmt gar nicht.
Wie so ein kleines Lenkrad zum Mitlenken,
genau,
was man am Fahrrad
das hab dran ich
hat.
Gedacht.
Ja.
Und plötzlich aber, als ich da geflogen bin, merke ich, dass diese Scheiße. Bewegung, die ich gerade mache, tatsächlich der Hubschrauber macht. Und dann war es so eine Mischung aus geil und ich glaube, ich sollte das auf keinen Fall machen. Es ist wieder sowas, wo ich es übers Auto springe. Nicht, dass das jetzt so ganz ohne. Aber dann, es war brutal heiß. Es hat. Ich habe an dem Tag 35 Grad gehabt und in diesem Hubschrauber hat es 50 Grad gehabt.
Ja.
Und das packe ich nicht. Da wäre ich ja ganz schnell
Ich weiß aber noch, dass da ein schlimmer Wetterwechsel war dann.
Und das war das Problem.
Gegen Abend.
Oben dann auf dem Berg.
Auf dem Berg, am Brauneck haben wir das gedreht. Wann war das? Im Herbst?
Ja, es war eben Oktober schon.
Ja, genau.
Die schönste Wanderszeit, doch nicht die beste Flugzeit.
Und da hat der Pilot dann, der ganze Hubschrauber schon gewackelt. Also ich musste mit der Brauneckbahn, da war es schon blöd in der Gondel. Aber der ist dann noch geflogen, weil der musste zurück nach
Ingolstadt
kam er her, genau. Und da, glaube ich, wärst du dann, hätte ich dich nicht mehr ans Steuer gelassen. Da wäre es scheiße gewesen.
Hast du trotzdem irgendwas, was jetzt so in den nächsten Jahren kommt, wo du sagst, da hast Bock, das zu spielen, und hast du noch ein Ziel, wo es...
Einmal möchte ich noch den Lehr spielen. So was meinst du? das hatte ich komischerweise nie. Ich bin auch im klassischen Theaterwesen auch wirklich schlecht bewandert, muss ich sagen.
Ja, ja.
Wenn die sagen, ja, du wärst ja ein toller Petrucchi oder so. Ich
denke, was?
Ja, siehst du, kennst du ihn
auch nicht. Petruccio.
Ja, weißt du, sind wir beide zu alt mittlerweile. Nee, also was mir schon gefallen würde, es gibt so bestimmte Schreiber, gerade aus Österreich, David Schalko zum Beispiel. Mhm. Also wenn der was macht,
bist du immer gern dabei, oder?
War ich schon dabei und wäre ich nach wie vor gern dabei, weil das ist so das Schwarzhumorige, und der schreibt tolle Dialoge und ist überhaupt ein toller Schreiber, finde ich. Da sage ich dann, da schleime ich dann auch und sage, hier im Radio,
ruf mich an.
Genau.
Was toll ist, finde ich, und da haben wir jetzt auch schon zwei, drei auch gedreht und umgesetzt, dass einer deiner Söhne Drehbücher schreibt. Das macht es ja so ein bisschen miteinander. Also ich habe so das Gefühl, du versuchst nicht jetzt da diese, ich habe die große Erfahrung, das musst du so machen, Ding, das Gott, nicht. Aber ich glaube, du freust dich schon, dass der da in die Richtung geht und dass er Talent hat vor allem, oder?
Ich freue mich da wahnsinnig, und der hat es irgendwie, der ist ja Autodidakt, der war auch nicht auf einer Filmhochschule oder so, der hat mal angefangen zu schreiben und hat mir das dann gezeigt. Und klar ist man dann als Vater,
klar.
Sagt man, na, toll. Aber dann hat er sich so richtig reingefuchst. Klar, helfe ich ihm dann bei den Dialogen so ein bisschen, aber er hat die schwarze Ader, hat er geerbt, fürs Schwarzhumorige. Und er hat auch richtig gute Ideen. Und bis jetzt funktioniert es.
Also das wirst du dann auf jeden Fall drehen müssen, die Dinge, die dein Sohn schreibt.
Da komme ich nicht dran. Da komme ich nicht dran vorbei. Nee.
So, Christian, das war schön.
Ich fand es auch toll.
Geil, war toll.
War super.
Und bedanke mich, dass du da warst. Viel Spaß beim Tennisspielen.
Danke.
Viel Spaß uns wieder beim Drehen.
Ja.
Und das nächste Mal hören wir uns wieder auf diesem Kanal. Aber ich weiß noch nicht, mit wem.
Alles klar.
einen schönen Tag. Danke nochmal fürs Kommen.
Bitte. Ciao.